podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen bei der Tonspurforschung. Wie man hört, bin ich dieses Mal wieder unterwegs, und zwar nach Großhadern. Dort steht ein Klinikum der LMU, eigentlich schon fast eine Stadt in der Stadt, und ich habe mich auf den endlosen Gängen auch prompt verlaufen. Mit wehendem Kittel hat mich dann zum Glück Professor Martin Kerschensteiner abgeholt. Er ist Neuroimmunologe und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auf eine Krankheit spezialisiert, auf die Multiple Sklerose. Das klingt jetzt so, als wäre er eine graue Eminenz, ist er aber nicht. Im Gegenteil, er ist ein junger Familienvater. Und er hat schon Bahnbrechendes erreicht, aber dazu später mehr. Wir fangen ganz vorne an. Was ist eigentlich Multiple Sklerose? Weltweit sind rund 2 Millionen Menschen erkrankt.
Was bei dieser Erkrankung passiert, ist, dass Zellen des Entzündungssystems, die normalerweise nicht in das Gehirn reingehen, in dieser Erkrankung in das Gehirn und auch in das Rückenmark infiltrieren, also das heißt in dieses Gewebe eindringen und in diesem Gewebe zu entzündlichen Herden führen. Und in diesen entzündlichen Herden wird das Gehirngewebe, also die Nervenzellen zum Beispiel, geschädigt.
Als Patient habe ich dann also Entzündungen im Gehirn und im Rückenmark, und die führen zu Funktionsausfällen im Nervensystem. Je nachdem, wo die Entzündung sitzt, ist ein anderer Bereich des Körpers betroffen.
Das heißt, wenn Sie jetzt einen entzündlichen Herd in einem Ort haben, kann bei einem Patient A, sagen wir mal, kann das sein, dass der vor allem eine Schwäche, eine Lähmung zum Beispiel, der entweder beider Beine oder des linken Arms, des linken Beins empfinden kann als erstes Symptom. Die Läsionen könnten aber auch in einem anderen Bereich des Gehirns sein, wo es dann eher zum Beispiel zu einer Gefühlsstörung kommen kann. Es kann auch typisch früh zu Sehstörungen kommen, also wenn letztlich der entzündliche Herd nicht im Hauptgehirn drin ist, wenn man so sagen will, sondern im Sehnerven.
Klingt nach einer breiten Palette von Symptomen, die mit dieser Krankheit einhergehen können. Sie sind bei jedem Patienten anders. Man kann sich also vorstellen, dass es für die Ärzte in der Vergangenheit nicht leicht war, die verschiedenen Symptome einer Krankheit zuzuschreiben. 1849 wurde sie erstmals an einem lebenden Patienten in Deutschland diagnostiziert. Beschrieben wurde sie schon lange vorher von Betroffenen.
Was bei der Multiple Sklerose sehr schwierig auch für die Patienten ist, ist, dass der Verlauf der Erkrankung sehr, sehr, sehr schwer vorherzusagen ist.
Es gibt prinzipiell ganz unterschiedliche Verlaufsformen. Meistens gibt es eine erste Phase, in der die Erkrankung schubförmig verläuft. Der Mensch fühlt sich noch wohl, aber dann geht es ihm über Tage hinweg schlecht. Er hat Sehstörungen oder kann einen Arm kaum noch bewegen. Doch dann ist plötzlich der Schub vorbei und dem Menschen geht es wieder gut. Er sieht normal, er kann seine Arme und Beine bewegen.
Das ist diese frühe schubförmige Phase. Das ist für die Patienten natürlich in der Phase, wo der Schub da ist, sehr belastend, aber es ist eben in dieser frühen Phase so, dass sich diese Schübe auch noch komplett zurückbilden.
Bei einem Teil der Patienten geht es nicht so glimpflich vorbei. Bei ihnen treten die Schübe häufiger auf und die Symptome bilden sich nicht wieder vollständig zurück. Von einem gelähmten Bein bleibt also zum Beispiel eine Schwächung des Beines. Es kann auch passieren, dass die Schübe kaum mehr auseinanderzuhalten sind und es dem Patienten immer schlechter geht, er kaum noch laufen kann. Es bleibt eine starke Behinderung und es kann dazu führen, dass der Patient im Rollstuhl sitzt.
Gibt es einen typischen MS-Patienten, Alter, Geschlecht oder so?
Es gibt vielleicht keinen ganz typischen MS-Patienten. Wenn ich ihn beschreiben müsste, dann wäre es so, dass also bei dieser schubförmigen Verlaufsform sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Und klassischerweise beginnt die Erkrankung so zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr. Das also betrifft jüngere Leute und ist in dieser Altersgruppe auch wirklich die häufigste Ursache, die häufigste neurologische Ursache für eine Behinderung.
Es gibt weitere Risikofaktoren. Ganz klar gibt es eine genetische Komponente. Hat ein eineiiger Zwilling die Krankheit, liegt das Risiko für den anderen Zwilling, ebenfalls zu erkranken, bei 30%. Das normale Risiko in der deutschen Bevölkerung liegt bei 0,1%.
Das heißt, man geht davon aus, dass es eine gewisse genetisch bedingte Empfindlichkeit, also Suszeptibilität für diese Erkrankung gibt. Aber zusätzlich muss es letztlich externe Auslöser geben, die dafür sorgen, dass eben bei genetisch gleichartigen Individuen im einen Fall es zum Auslösen der Erkrankung kommt, im anderen Fall eben nicht. Was diese Auslöser sind, ist ebenfalls nicht komplett verstanden.
Auslöser könnte eine Infektion sein. Kein spezielles Bakterium oder Virus, sondern mehr als das. Ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren.
Unser Immunsystem ist bei allen individuell konfiguriert. Ja, das heißt, auf jede Virusinfektion, wenn man so will, zum Beispiel, reagieren Sie und ich unterschiedlich. Bei mir werden unterschiedliche Eiweiße dieses Virus dem Immunsystem gezeigt als bei Ihnen. Insofern ist es durchaus vorstellbar, dass es letztlich individuell sehr verschieden ist, welche Viren, Bakterien so einen Erkrankungsschub auslösen können.
Und gerade diese Individualität macht es vor allem bei Studien fast unmöglich, die Ursachen herauszufinden. Erst schubförmig und dann irgendwann bleibend. Das ist der typischste Verlauf der Krankheit. Aber wie lange es dauert, bis die bleibende Phase eintritt, kann niemand vorhersagen. Es gibt auch Patienten, bei denen es nie so weit kommt. Sie haben die sogenannte gutartige Multiple Sklerose. Ihre Schübe bilden sich immer komplett zurück und sind nicht sehr häufig.
Man weiß nicht genau, gehört man jetzt zu der glücklichen Gruppe von Patienten, die eigentlich mit der Krankheit sehr gut leben können, oder gehört man zu der Gruppe von Patienten, die unterschiedlich schnell eben dann doch eine erhebliche Behinderung erfahren kann.
Was die Krankheit auslöst, ist trotz intensiver Forschung bislang noch nicht bekannt. Es gibt kein Bakterium oder Virus, das den Menschen mit der Multiplen Sklerose infiziert. Man vermutet, dass es sich hierbei um eine Autoimmunkrankheit handelt.
Das heißt das Folgende, also unser Immunsystem, unser Entzündungssystem ist ja eigentlich dazu da, letztlich körperfremde, gefährliche Organismen zu bekämpfen. Also das sind zum Beispiel Viren, Bakterien. Und wenn unser Immunsystem gut funktioniert, dann bekämpft es diese körperfremden Organismen, lässt aber die körpereigenen Strukturen in Ruhe.
Bei den Autoimmunerkrankungen funktioniert die Erkennung zwischen Gut und Böse nicht mehr. Das Immunsystem wendet sich also gegen sich selbst, gegen den eigenen Körper. Im Fall der Multiplen Sklerose sieht das so aus. Unsere Nervenfasern sind von einer Fettschicht umhüllt, der sogenannten Myelinscheide. Wenn den Entzündungszellen jetzt zum Beispiel Bestandteile, also sagen wir Eiweiße, dieses Myelins präsentiert werden, sollten die Entzündungszellen eigentlich, da es sich um körpereigene Bestandteile handelt, ruhig bleiben und vielleicht sogar abgeschaltet werden. Bei einem Multiple Sklerose-Patienten sieht es anders aus. Hier werden die Zellen durch die Präsentation von körpereigenen Myelinkomponenten nicht abgeschaltet, sondern aktiviert und können so dann eine lokale Entzündungsreaktion auslösen. Warum das manchmal so ist und manchmal nicht, weiß man noch nicht genau.
Was man weiß, ist, dass es nicht das Vorhandensein von körpereigenreaktiven Immunzellen an sich ist. Also sowohl Sie als auch ich, als auch die meisten anderen Leute haben diese Zellen ganz normal in ihrem Immunrepertoire. Unterschied ist, bei uns werden diese Zellen nicht aktiviert. Bei Multiple Sklerose-Patienten kommt es aus Gründen, die nicht ganz genau verstanden sind, dazu, dass diese Zellen aktiviert werden.
Martin Kerschensteiner beschäftigt sich seit Anfang der 90er Jahre mit der Krankheit. Er studierte Medizin in Aachen und kam dann zur Neurologie, der Lehre der Erkrankung des Nervensystems.
Einfach weil die Symptome irgendwie mir am buntesten vorkamen. Also man hat halt Lähmungen, Sensibilitätsstörungen, Visusstörungen, es kann sehr breit sein. Und weil für die Erkrankung häufig so ein gewisses Detektivspiel notwendig ist. Also es ist also normalerweise so, dass man eben aus den Symptomen dann zusammenzählen muss, wo denn so ungefähr die Läsion im Gehirn liegen könnte, und daraus kommt man dann eben weiter zur Diagnose.
Der Weg führte Kerschensteiner weiter zur Neuroimmunologie, und so kam er nach München. Ihn interessierte, was mit den Entzündungszellen bei einem MS-Patienten passiert. Doch nicht nur das.
Was passiert, nachdem die Entzündungszellen ins Gehirn gegangen sind, und wie kommt es dazu, dass diese Entzündungszellen letztlich Nervenzellverbindungen schädigen können?
Wir schauen nochmal genauer hin. Es gibt also eine Entzündung im Körper des Patienten. Diese Entzündung greift die Isolationsschicht der Nervenzellverbindungen an. Und es kann diese Verbindungen komplett zerstören. Je mehr dieser Verbindungen verloren gehen, desto stärker ist die Behinderung des Patienten. Kerschensteiner wollte wissen, wie genau die Nervenzellverbindungen zerstört werden. Er forschte in Labors in den USA und in der Schweiz und eignete sich Wissen über verschiedene Techniken an, mit denen es möglich ist, genau das zu beobachten. Er hat ein schönes Beispiel, mit dem das Ganze noch greifbarer wird.
Die einzelnen Nervenzellen im Gehirn, die ja letztlich auch zum Beispiel unsere Motorik und alles andere steuern, sind eben verbunden durch lange Fortsätze, die man sich im einfachsten Fall vorstellen kann wie elektrische Kabel, ne? Weil also die Nervenzellen kommunizieren in der Regel über elektrische Impulse und die werden einfach über diese Kabel weitergeleitet. Wenn so ein Kabel unterbrochen ist, kann diese Weiterleitung nicht funktionieren. Ja? Das ist im peripheren Nervensystem, also bei zum Beispiel dem Ischiasnerven oder einem Nerven, der also jetzt nicht im Rückenmark oder im Gehirn ist, kein so großes Problem, weil im peripheren Nervensystem diese durchtrennten Verbindungen wieder auswachsen können. Im zentralen Nervensystem, das heißt im Gehirn und Rückenmark, können die das nicht.
Einmal unterbrochen, bleibt die Verbindung also unterbrochen. Das Kabel ist durchtrennt, die Kommunikation gestört.
Wir wollten also jetzt versuchen zu verstehen, wie es dazu kommt, dass diese Nervenzellverbindungen geschädigt werden.
Und das ist nicht leicht herauszufinden. Die Forscher untersuchten Gewebe von MS-Patienten und sahen verschiedene Stadien der Schädigung. Da waren intakte Kabel und kaputte Kabel. Was fehlte, war das Zwischenstadium.
Und unser Ansatz war zu versuchen, im letztlich lebenden Gewebe den Prozess, wie man vom ganzen Kabel zum kaputten Kabel kommt, wenn man so will, live zu verfolgen.
Das klingt abenteuerlich, ist aber mittlerweile durchaus möglich. Zunächst werden die einzelnen Teile, auf die es ankommt, farblich markiert. Die Nervenzellverbindungen blau, die Entzündungszellen grün.
Und dann ist es so, dass wir dann letztlich einen chirurgischen Zugang wählen zum Rückenmark, wo wir ähnlich wie bei einer OP für Menschen, eben in Tieren, diese Tiere betäuben, diese Tiere intubieren, also beatmen und dann eben das Rückenmark freilegen und uns dann eben in solchen entzündlichen Läsionen mithilfe eines Mikroskops in relativ hoher Auflösung angucken können, wie diese einzelnen Zellpopulationen miteinander interagieren.
Das Tier ist in diesem Fall nicht etwa ein Pferd, sondern wie so oft eine Maus. Man kann sich also vorstellen, wie winzig das alles ist. Hier sind wir nun in dem Raum, in dem die Experimente gemacht werden. Er ist winzig und dunkel und durch eine Klimaanlage stark gekühlt.
Also im Endeffekt ist das letztlich ein Zwei-Photonen-Mikroskop.
Neben dem Mikroskop hängt ein Tropf für die Maus. Im Hintergrund pumpt ein Beatmungsgerät.
Der Vorteil daran ist, dass es relativ gute Eindringtiefe hat. Das heißt, man kann
noch schnell eine Verständnisfrage.
Wie kriegt man die Multiple Sklerose in die Maus, wenn man nicht weiß, woher die Multiple Sklerose eigentlich kommt?
Das ist eine sehr gute Frage. Man weiß nicht, was diese Entzündungszellen aktiviert, die gegen körpereigene Bestandteile reagieren. Ja? Also Sie wissen, Sie und ich haben diese autoreaktiven Immunzellen. Bei uns, Gott sei Dank, bleiben die abgeschaltet. Bei einem MS-Patienten werden sie aus irgendeinem Grund angeschaltet, aktiviert. Warum das der Fall ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass wenn sie aktiviert sind, sie wahrscheinlich entscheidend am Krankheitsprozess beteiligt sind. Also was man dann im Tiermodell macht, ist, dass man künstlich diese autoreaktiven Immunzellen anschaltet, also aktiviert. Und das führt dann dazu, dass sich eben entzündliche Herde, ganz ähnlich wie bei der Multiplen Sklerose, bei den Tieren vor allem im Rückenmark ausbilden und dass es in diesen entzündlichen Herden eben auch zum Verlust der Myelinscheide kommt, zu Entzündungen und eben zur Schädigung von Nervenzellverbindungen.
Die Multiple Sklerose wird also in der Maus eher simuliert. Und dann wurde verglichen, ob die Veränderungen der Nervenzellverbindungen denen ähneln, die in einem MS-Patienten auftreten. Und das tun sie. Das ist kein Beweis dafür, dass die Ergebnisse der Tierversuche später einmal auf den Mensch übertragbar sein werden. Aber es ist ein gutes Zeichen.
Das klingt dann für einen Laien so, man nimmt eine Maus, intubiert sie, guckt einfach, wie ist das mit dieser Schädigung der Nervenverbindungen und fertig. Das heißt, sie haben aber danach gesagt, es dauert 4 bis 5 Jahre. Das heißt, man guckt und man guckt und man guckt und es passiert erstmal bei vielen gar nichts oder man sieht nicht die richtige Stelle, wo vielleicht gerade was passiert. Gibt es diesen Aha-Moment, dass man sagt, jetzt haben wir es und wir haben es aufgenommen und das, da haben wir jetzt hingearbeitet, 4 bis 5 Jahre.
Ja, Gott sei Dank gibt es das. Also es ist, im Endeffekt haben Sie es sehr, sehr gut beschrieben. Also die erste Zeit geht mal damit hin, dass man das überhaupt den Ansatz sozusagen auch technisch so etabliert. Das waren ja alles Sachen, die jetzt nicht genau so schon vorher gemacht worden sind, um überhaupt in der Lage zu sein, sagen wir mal, Axone, also Nervenzellverbindungen zu sehen. Wenn das geklappt hat, ist man genau an dem Punkt, wo Sie gesagt haben, dass man das Ganze häufig sich anguckt und ganz häufig einfach gar nichts passiert. Und das ist auch in gewisser Weise gut so, denn das zeigt, dass Sie nicht diese Veränderungen toxisch induzieren durch das. Also wenn ich jetzt ganz, ganz viel Licht drauf scheine, ganz, ganz viel Licht auf so eine Nervenzellverbindung draufleuchte, dann geht die irgendwann schon auch kaputt. Aber das hat dann natürlich nichts mit der Multiple Sklerose zu tun.
Die Doktorandin Ivana Nikic führte die Experimente größtenteils durch. Jedes dauerte 5 bis 6 Stunden. 80 Mal machte sie das Gleiche. 7 bis 8 Mal konnte sie beobachten, wie Nervenzellverbindungen kaputt gingen.
Und als wir das erste Mal gesehen haben, war das natürlich schon ein erheblicher Aha-Effekt. Wir wussten, dass wir einfach statistisch irgendwann was sehen mussten, weil wir wissen, dass ein Teil dieser Nervenzellverbindung irgendwann kaputt geht. Also normalerweise, wenn man ein bisschen Glück hat, irgendwann muss man es beobachten können. Aber wir wussten natürlich nicht, wie es aussieht. Und wir wussten nicht, wann dieser Zeitpunkt kam.
Er kam nach 1,5 Jahren und es war erst der Anfang der Forschungsarbeit. Danach wurde untersucht, wie dieser Prozess vonstatten geht. Kerschensteiner und sein Team konnten erstmals zeigen, dass es ein wichtiges Zwischenstadium gibt, bevor die Verbindungen kaputt gehen.
Also diese Kabel, wenn man so will, die schwellen erst an. Es bilden sich also so lokale Schwellungen. Und dann ist es so, dass diese Schwellungen interessanterweise relativ stabil sind. Das heißt, wenn man so ein Tier über mehrere Tage immer wieder beobachtet, dann sieht man, dass in vielen Fällen diese Schwellungen auch über mehrere Tage persistieren bleiben. Die sind also relativ stabil. Und dann ist es so, dass ein Teil dieser Schwellungen kaputt geht, ein Teil dieser Schwellungen sich aber überraschenderweise auch erholt.
Warum das so interessant ist? Ganz einfach, wenn man in Richtung Therapie denkt. Es gibt also eine Phase, in der die Nervenzellverbindungen zwar sichtbar angegriffen sind, aber noch nicht kaputt. Wenn man es nun schaffen könnte, genau hier einzugreifen und dafür zu sorgen, dass sich die Verbindungen erholen, wäre der Schub für den Patienten nicht so zerstörerisch. Dazu müssen die Forscher aber erstmal herausfinden, was die Kabel, die übrigens in Wahrheit Axone genannt werden, zerstört oder was dafür sorgt, dass sie sich erholen. Dafür schaute Kerschensteiner mit seinem Team noch genauer hin. Wie sieht es innen, in den Nervenzellverbindungen aus? Die Mitochondrien, wir erinnern uns an den Biologieunterricht, das sind die Kraftwerke der Zelle, sind demnach relativ früh geschädigt, auch wenn die äußere Isolationsschicht noch intakt ist. Es muss also herausgefunden werden, was die Mitochondrien zerstört.
Wir konnten eben in einem letzten Experiment dann zeigen, dass wenn man eine Gruppe von, das ist eine relativ breite Gruppe von Mediatoren, die sogenannten Sauerstoff- und Stickstoffradikale, von denen man weiß, dass sie von Entzündungszellen produziert sind und von denen man auch weiß, dass sie Mitochondrien, also diese energieproduzierenden Organellen, schädigen können. Wenn wir das neutralisieren, dann sind wir in der Lage, dass sich in solche geschwollenen Axone eben nicht mehr zu 20% erholen über 2 Tage, sondern zu 80%.
Man kann also in den Prozess der Schädigung eingreifen. Kerschensteiner nennt das ein Proof of Principle. Generell ist dadurch gezeigt worden, dass dieses Zwischenstadium beeinflussbar ist. Es gab aber noch keine weiteren, exakteren Studien dazu. Wer jetzt sofort denkt, wunderbar, dadurch müsste die MS doch geheilt werden können, der irrt. Denn die erwähnten Radikale haben viele unterschiedliche Funktionen, zum Beispiel auch in der Regulation des Immunsystems. Ein Eingriff könnte also eine Kettenreaktion auslösen, die nicht gewollt ist. Wenn aber die spezifischen Botenstoffe neutralisiert werden, die nur oder vor allem an diesem Prozess beteiligt sind, hat man eine Chance, dass weniger der geschwollenen Axone kaputt gehen und mehr sich erholen.
Und ich denke, was unser Hauptfokuspunkt für unsere Arbeit, also das Hauptziel unserer Arbeit ist eben über die nächsten Jahre, ist jetzt eben noch genauer zu verstehen, letztlich die molekulare Kaskade, also die Prozesse, die passieren von dem Zeitpunkt an, wo zum Beispiel so eine Entzündungszelle dahin kommt, anfängt diese Radikale zu produzieren. Was sind dann die Wege, wie diese Radikale die Mitochondrien schädigen? Und was sind die Wege, wie die geschädigten Mitochondrien dann dafür sorgen, dass das Axon kaputt geht? Und wir hoffen, dass wir in diesen Signalwegen, die dazwischen liegen, dass wir da geeignete Kandidaten finden, die wir eben auch therapeutisch neutralisieren können und wo wir dann vielleicht etwas selektiver in der Lage sind, eben in dem Axon-Schädigungsprozess einzugreifen und nicht gleichzeitig auch 20 andere wichtige Signalprozesse zu unterbrechen. Also das ist ein bisschen, wenn man so will, vielleicht der Ausblick jetzt von der Arbeit und aus meiner Sicht ein notwendiger Schritt hin, um diese Daten letztlich in eine therapeutische Konsequenz zu übersetzen.
Und schon sind wir beim Ziel der Arbeit von Martin Kerschensteiner. Natürlich steht über allem, die Krankheit besser zu verstehen und damit letztlich auch den Erkrankten besser helfen zu können.
Ich persönlich bin etwas skeptisch, ob wir in der Lage sein werden, diese Erkrankung zumindest im Verlauf der nächsten 5 bis 10 Jahre zu heilen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine definierte Ursache der Erkrankung gibt oder ob das nicht sozusagen unterschiedliche Auslöser, die bei einer gewissen genetischen Susceptibilität, also Empfindlichkeit dieser Erkrankung, auslösen können. Ich bin mir aber sicher, dass wir A, jetzt schon die Erkrankung wesentlich besser behandeln können, als wir sie noch vor fünf Jahren behandeln können. Und ich bin optimistisch, dass wir in weiteren 5 bis 10 Jahren die Erkrankung noch besser behandeln können.
Dazu gehört auch eine gewisse Verzögerungstaktik, denn oft schreitet die Krankheit sehr langsam voran. Es dauert also lange, bis die Phase der Krankheitsschübe in eine bleibende Behinderung übergeht. Wenn nun diese Phase um einige Jahre hinausgezögert werden kann, wäre für die Patienten schon viel gewonnen.
Ich denke, das ist aus meiner Sicht realistisch möglich. Man muss dazu wissen, dass ja gerade in den letzten Jahren auch eine Reihe von, wenn man so will, noch stärker wirksamen, entzündungsmodulierenden oder vor allem auch entzündungshemmenden Medikamenten sozusagen aus klinischen Studien jetzt in die Anwendung gekommen sind, die also zum Teil sehr gut in der Lage sind, also bis zu 70 oder 80% der Schübe zu verhindern. Das Problem bei diesen Medikamenten im Vergleich zu den Medikamenten, die man vorher hatte, die vielleicht so eine Schubreduktion um 30% bewirkt haben, ist, dass diese Medikamente sehr viel stärker wirksam sind und damit aber auch ein höheres Risiko von, wenn man so will, Nebenwirkungen haben, die gar nicht mal unbedingt Nebenwirkungen sind, die im klassischen Sinne, als dass die nichts mit der primären Wirkung zu tun haben, sondern die letztlich dadurch bedingt sind, dass ich eben sehr, sehr effizient die Entzündungsantwort dämpfe. Und unsere Entzündungszellen, wie ich ja vorher versucht habe zu erklären, sind ja auch nicht nur primär dazu da, um die Multiple Sklerose auszulösen, sondern haben natürlich auch primär ganz wesentliche Funktionen in der Körperabwehr. Das heißt, ich kann nicht unlimitiert letztlich die Entzündungsreaktion einschränken, ohne dann ein Risiko zu haben, dass gewisse Formen von Infektionen häufiger auftreten können. Also das ist ein bisschen das Problem bei diesen, wenn man so will, entzündungs- oder stark wirksamen entzündungshemmenden Substanzen.
Nochmal zusammengefasst, die Medikamente unterdrücken sozusagen das Immunsystem und dadurch sind die Patienten dann auch weniger gut vor anderen Krankheiten, vor allem vor Infektionskrankheiten, geschützt.
Was, wenn Sie so wollen, meine im weitesten Sinne therapeutische Vision für die Multiple Sklerose wäre, ist, dass ich denke, man braucht vielleicht, und das ist auch ein bisschen, was wir versuchen mitzumachen, eine zweistufige Therapie. Also man braucht sicher zum einen eine entzündungshemmende Therapie, ja, wo man also guckt, dass, sagen wir mal, in einem Normalfall, wenn wir, wie wir das vorher erklärt haben, sagen, dass die Anzahl der Nervenzellverbindungen letztlich entscheidend dafür ist, wie das klinische Defizit ausgeprägt ist.
Also dafür sorgen, dass möglichst wenige Nervenzellverbindungen im Gehirn und Rückenmark kaputt gehen. Angenommen, bei einem MS-Schub gehen 100 Zellen in das Gehirn und diese 100 Zellen schädigen 100 Axone, also Nervenzellverbindungen.
Dann denke ich, wird man versuchen oder sollte man versuchen, die Therapie auf zwei Stufen stehen zu lassen. Auf der einen Stufe sollte man versuchen, entzündungshemmend zu therapieren, sodass wesentlich weniger Entzündungszellen reinkommen. Also sagen wir mal, wir versuchen, dass statt dieser 100 Zellen nur noch 20 Zellen ins Gehirn kommen. Man kann das nicht auf Null bringen, denn dann würde man so stark in die Funktion des Immunsystems eingreifen, dass man eben auch nicht mehr eine funktionierende Körperabwehr gegen Angriffe von Bakterien und Viren hätte. Aber man kann, sagen wir mal, in diesem einfachen Fall es vielleicht so schaffen, dass nicht mehr 100 Zellen ins Gehirn reingehen, sondern nur noch 20. Wenn wir dann in der Lage sind, besser zu verstehen, und das ist, woran wir arbeiten, wie diese Entzündungszellen das Gewebe und gerade die Nervenzellverbindungen schädigen, und hier nochmal therapeutisch eingreifen können, sodass diese 20 Immunzellen, die dann noch ins Gehirn reingehen, vielleicht nicht mehr 20 Nervenzellfasern schädigen, sondern nur noch 5, dann denke ich, sind wir in der Therapie wesentlich weitergekommen. Dann haben wir die Erkrankung nicht geheilt, aber dann haben wir eben, wenn man davon ausgeht, sonst 100 Zellen gehen rein, 100 Axone gehen kaputt, haben wir dann es vielleicht geschafft, dass statt 100 Axone nur noch 5 Axone kaputt gehen.
So könnte ein Patient wesentlich besser mit der Multiplen Sklerose leben. Es käme später zu bleibenden Behinderungen. Wenn man Kerschensteiner so zuhört, möchte man am liebsten lachend verkünden, die MS ist geheilt. Wer so viel forscht, muss doch innerhalb kürzester Zeit dieser heimtückischen Krankheit den Garaus machen.
Was ich versuche, deswegen versuche ich das auch hier zu betonen, ist, dass natürlich, wenn man gerade, also wenn man wissenschaftliche Ergebnisse veröffentlichen kann, die einen gewissen Fortschritt darstellen, dann ist es sicher so, dass auch von Seite der Medien immer dann gleich das sozusagen, damit die Artikel auch entsprechend gut und sexy klingen, dann so verkauft wird, als wäre damit dann die MS praktisch geheilt. Und das ist halt in den größten Anzahl der Fällen einfach Blödsinn, weil in der Regel das ein einfach schrittweiser Prozess ist. Und was wir leisten und auch andere Gruppen leisten, ist, dass wir eben einen Teil des Puzzlestücks dazusetzen, wo wir eben versuchen, immer besser zu verstehen, in unserem Fall, wie zum Beispiel jetzt solche Nervenzellverbindungen geschädigt werden. Das heißt noch nicht, dass das die Heilung der Multiple Sklerose ist. Das ist vielleicht ein Schritt auf dem Weg dahin, zum Beispiel diese Nervenzellverschädigung zu verhindern oder zumindest einzubremsen und damit dann irgendwann in der Lage zu sein, dass eben die Behinderung beim MS-Patienten erst zu einem späteren Zeitpunkt entsteht.
Kerschensteiner möchte keine unrealistischen Erwartungen wecken und das ist auch verständlich. Nach wie vor ist nicht geklärt, ob die Ergebnisse aus dem experimentellen Tiermodell auch auf den Menschen übertragbar sind. Und auch wenn sie übertragbar wären, bedarf es noch aufwendiger klinischer Studien. All das dauert viele Jahre. Aber die gute Nachricht ist, die Diagnose Multiple Sklerose ist zwar bitter, aber es gibt mittlerweile gute Behandlungsmöglichkeiten, die in Zukunft noch besser werden. Daran arbeiten unter anderem auch Martin Kerschensteiner mit seinem Team von Mitarbeitern, Doktoranden, Assistenten und mit seinen Kooperationspartnern, zum Beispiel Professor Missgeld an der Technischen Universität München und vielen internationalen Wissenschaftlern.
Ist es für Sie eine Krankheit auf dem Papier oder auf dem Bildschirm oder haben Sie auch tatsächlich mit Kranken zu tun gehabt oder haben mit ihnen zu tun?
Also es ist nicht mein Schwerpunkt, aber ich bin Mediziner und habe früher und auch immer noch auch mit Multiple Sklerose-Patienten zu tun. Ich denke, das ist für die Arbeit, die ich mache, eine wichtige Motivation, eben tatsächlich auch mit den Menschen zu sprechen und zu bemerken, was das für die Personen individuell bedeutet. Das ist sicher richtig, dass Sie sagen, dass man sonst, wenn man das nur auf dem Papier sieht, hat man nochmal ein etwas anderes Verhältnis dazu, vielleicht eine andere Motivation, als wenn man eben auch persönliche Gesichter damit verbinden kann.
Ich habe mich gefreut, mit dem Namen Martin Kerschensteiner ein Gesicht verbinden zu können. Und jetzt lasse ich ihn mal lieber weiterforschen. Die Tonspurforschung ist für diese Episode wieder am Ende angelangt. Ich bin gespannt, in welches Institut es mich nächsten Monat verschlägt. Bis dahin wünsche ich wie immer frohes Forschen. Eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.